Ich möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen in dieser Morgenstunde. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ja die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Es ist allein die Gnade Gottes, die es uns auch hierin ermöglicht hat. Und ich möchte so einstimmen in das Lied, auch das die Sänger gesungen haben, diesem großen Gott gebührt Ehre und ihm sollen preisen alle Völker auf der Erde. Es wird so wunderbar sein, meine Lieben, wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen werden und alle in dieses Lied des Lammes auch einstimmen werden, dass Gott alleine, Jesus Christus, unserem Heiland, für alles die Ehre auch gebührt. Aber es ist so wichtig, dass ein jeder Einzelne von uns es im Alltag schon anfängt, tatsächlich zu tun. Dass wir nicht nur warten, bis wir irgendwann mal es vor Gottes Thron gemeinsam tun, sondern es ist tatsächlich eine Herzenshaltung. Und ich bin persönlich auch sehr dankbar, dass Gott uns in den letzten beiden Tagen auch Gnade geschenkt hat bei der Brüderbesprechung. Ich bin gestern Abend auch gut zurück nach Hause gekommen und alle anwesenden Brüder lassen uns als Gemeinde ganz herzlich auch grüßen. Vor 2 Wochen hatten wir in Gedanken betrachtet, und zwar den Plan Gottes mit seinen Kindern. Und zwar, wenn ein Mensch eben in die Nachfolge tritt, dann ist es Gottes Plan, dass sich die Kinder Gottes auch versammeln, dass sie Gemeinschaft auch pflegen und somit sichtbar die Gemeinde Gottes hier auf Erden auch repräsentieren. Wir haben betrachtet, wie die Gemeinde zu ihrem Namen kommt, wie wir Mitglied auch in der Gemeinde auch werden. Und wir haben dann zum Schluss auch den Unterschied betrachtet zwischen der Ortsgemeinde und auch der Universalgemeinde. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Jesus baut seine Gemeinde. Wir wollen uns heute Morgen gedanklich auf einen Ausflug begeben, auf einen Ausflug, wie er uns eigentlich in dem Einleitungswort beschrieben wurde. Und zwar der Herr Jesus, er hat seinen Jüngern gesagt, Matthäus 16 von Vers 13, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi. Bevor er aber dorthin kam, können wir aus dem Zusammenhang auch gut erkennen, dass wenn wir das Markus-Evangelium Kapitel 8 von Vers 22 auch betrachten, dass der Herr Jesus, bevor er mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi gegangen ist, hat er in Bethsaida ein Wunder getan und einem Blinden auch die Sehkraft geschenkt. Und direkt danach lesen wir dann weiter diesen Abschnitt, den wir jetzt im Einleitungswort auch schon betrachtet haben. Und da sagt Herr Jesus zu seinen Jüngern, können wir uns das vielleicht so vorstellen, vielleicht morgens, als sie aufgestanden sind, dass er gesagt hat, so Männer, heute machen wir etwas ganz, ganz Besonderes. Wir machen einen Ausflug zu der Pforte der Hölle. Und die Jünger, die müssen wahrscheinlich sehr erstaunt auch gewesen sein, dass sie bei sich gedacht haben, was möchtest du wirklich mit uns nach Caesarea Philippi auch gehen? Ich habe uns eine Karte mitgebracht und habe eingekreist unten, da ist der See Genezareth und da ist die Stadt Bethsaida. Und ganz oben rechts auch rot eingekreist, da ist Caesarea Philippi. dass wir ungefähr auf der Karte auch sehen, wo es auch hingegangen ist. Und für die Jünger und für den Herrn Jesus hat es tatsächlich bedeutet, einen Fußmarsch von 13 Stunden auf sich auch zu nehmen. Also es war nicht so ein kleiner Spaziergang gewesen, sondern es war schon eine richtig große, eine lange Wanderung auch gewesen. Caesarea Philippi war eine Stadt an dem Fuß des Berges Hermon. Und da gab es eine Grotte und aus dieser Grotte ist eine der drei Quellen auch entsprungen, die dann in den Fluss Jordan auch gemündet ist. Das heißt, es war eine sehr wasserreiche Gegend und das war wirklich ein sehr schöner, grüner Ort auch gewesen. Wir können sagen, ein sehr fruchtbares Land war auch dort gewesen. Aber Caesarea Philippi hat etwas ganz anderes ausgezeichnet. Und zwar sehen wir jetzt hier ein riesen Felsenmassiv und davor werden einige Tempel auch abgebildet. Und zwar Caesarea Philippi, das war ein Ort des schlimmsten Götzendienstes. Eigentlich durch die Jahrhunderte hindurch, schon bereits im Alten Testament oder zur Zeit des Alten Testamentes befand sich dort ein Tempel für den Fruchtbarkeitsgott Baal. Später bauten dann die Griechen ein Tempel für die Gottheit Pan. Und wenn man sie jetzt als Statue, als Bild anschauen würde, so war es einerseits im unteren Bereich wie ein Stier abgebildet und im oberen Bereich dann als Mensch auch dargestellt. Und so hat eigentlich diese Gottheit, dieser Götze besser gesagt, Pan, eigentlich all das Unmoralische, was die Menschen damals auch so getrieben haben, auch in sich auch verbunden. Um das Jahr 20 vor Christus baute dann Herodes der Große, dem Kaiser Augustus, einen großen Marmortempel auch dort. Und nach dem Tod Herodes des Großen, da vergrößerte sein Sohn Philippus diese Stadt und er nannte sie Caesarea und erst später, weil es noch eine andere Stadt Caesarea gab, die am Meer auch lag, hat man dann diese Stadt Caesarea Philippi auch genannt. Das heißt, dieser Ort, es war bekannt, berüchtigt über die Jahrhunderte hinweg als ein Ort der Götzenanbetung. Es wird berichtet, dass bei den Ausgrabungen hat man mindestens 20 verschiedene Tempel auch an diesem Ort gefunden. Und deswegen haben die Rabbis, sie waren damals der Meinung gewesen, das ist so ein ganz schlimmer Ort und sie sagten, kein guter Jude würde jemals Caesarea Philippi besuchen. Kein guter Jude würde nach Caesarea Philippi überhaupt hingehen. Und jetzt, meine Lieben, wird es für uns ja immer interessanter, warum unternimmt tatsächlich der Herr Jesus diesen langen Fußmarsch von 13 Stunden und geht mit den Jüngern auch nach Caesarea Philippi. In diesem Bild kommt jetzt nochmal etwas hinzu, und zwar die Pforte der Hölle. Hinter diesem Tempel ganz links, ich hoffe, dass man es so sieht, mit diesem roten Pfeil auch gekennzeichnet, dort gab es eine riesengroße Höhle und die Menschen, sie haben sie die Pforte der Hölle oder die Pforte des Hades auch genannt. Sprich, der Zugang zu der Unterwelt oder auch zu der Hölle. Wenn man etwas näher auch hier das Ganze betrachtet, dann sah es so aus. Das heißt, früher ist hier eben eine Quelle gewesen und sie hat dann den Fluss Jordan gespeist und diese Höhle, sie war voll mit Wasser auch gewesen. Und man beschreibt es so, dass es wirklich ganz, ganz tief auch in den Abgrund auch hinab dann auch ging. Jetzt auf dem Bild sehen wir hier kein Wasser. Und zwar 1837 gab es dort ein Erdbeben und so haben sich manche Steine verschoben, sodass das Wasser etwas unterhalb jetzt auch da austritt. Aber damals war das für die Menschen über die Jahrhunderte hinweg ein sehr bekannter in dem Sinne Ort gewesen. Sie haben tatsächlich mit dieser Höhle verbunden, dass hier der Durchgang der Götter sozusagen von der Unterwelt hier auf die Erde auch sein soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist Jesus an diesen Ort auch gekommen? Wir haben ja hier eben dieses Felsenmassiv und dann die einzelnen Tempel hier auch abgebildet. Und wir wollen uns jetzt hier noch einmal in den Versabschnitt von Matthäus 16 auch eintauchen und ich möchte es uns noch einmal auch lesen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich, der Menschensohn, sei? Sie antworteten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elia, wieder andere Jeremia oder sonst einer der Propheten. Er fragte sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und meine Lieben, diese Frage, die der Herr Jesus jetzt seinen Jüngern stellt, die ist von allergrößter Bedeutung für einen jeden Menschen hier auf Erden. Wisst ihr, wenn es um Christus geht, dann können wir natürlich uns die Frage stellen, was denken überhaupt die Menschen so in unserer Gesellschaft über Christus? Und wir würden einige Antworten hier auch bekommen. Aber schlussendlich mündet es immer dahingehend, dass diese Frage ganz persönlich für uns wichtig wird. Sag mal, lieber Mensch, wer ist eigentlich Jesus Christus für dich persönlich? Und meine Lieben, je nachdem, wie wir antworten, entscheidet tatsächlich in der Zukunft, an welchem Ort wir die Ewigkeit verbringen werden. Ja? Wir kommen nicht umhin, persönlich zu Jesus Christus eine Antwort auch zu geben. Wir lesen aber weiter. Da antwortet Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und meine Lieben, jetzt wollen wir uns nochmal vor Augen führen, am besten vielleicht noch einmal dieses Bild. Der Herr Jesus, er kommt mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi und die Jünger, sie sehen dieses Felsenmassiv, sie sehen die viele Götzentempel. Und vor diesem Hintergrund stellt ja der Herr Jesus ihnen diese Frage. Und jetzt kommt diese wunderbare Antwort von Simon Petrus. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Offenbarung, ja, so sagt Herr Jesus selber, das Fleisch und Blut ist ja Petrus nicht offenbart haben, sondern er hat wirklich diese Klarheit bekommen, auch von Gott selber. Und wisst ihr, der Gedanke, er geht so tief, er geht so weit, wenn du mit einem Menschen zusammen bist und Jesus Christus nur als Mensch siehst, der isst, der trinkt, der schläft, der gemeinsam eine lange Wanderung gemacht hat, so mag ja doch der Gedanke kommen, ja, das ist einer wie wir auch, ja, das ist einfach ein Mensch. Aber hier diese große Erkenntnis des Apostel Petrus, dass er sagt, du bist Christus, und jetzt ein Wort, was hier so wichtig ist, des lebendigen Gottes Sohn. Und Petrus sieht, ich kann mir das so vorstellen, er sieht all diese Götzentempel, die ja alle tot sind, ja, auch diese Götzen, diese ganzen Statuen, und er sieht Jesus Christus und er sagt, das ist ein Riesenunterschied. Wir haben endlich den lebendigen Gott gefunden. Von Vers 17 lesen wir dann weiter. Jesus sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und wir werden uns jetzt etwas tiefer mit dem 18. Vers auch beschäftigen. Der hat es wirklich so in sich. Wir haben ja schon vor 2 Wochen betrachtet, an dieser Stelle erwähnt der Herr Jesus zum ersten Mal das Wort Gemeinde hier oder das griechische Wort Ekklesia. Und er möchte jetzt seine Jüngern hier an diesem Ort eine ganz, ganz wichtige Lektion beibringen, und zwar die Lektion, wer seine Gemeinde auch baut. Aber jetzt die Frage, was meint eigentlich dieser Ausspruch? Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wenn wir die Vertreter der katholischen Kirche fragen, dann verstehen sie es so, ja, Petrus, es ist der Fels, und alle Nachfolger des Petrus, das sind ja die Päpste, ja, auf Petrus sozusagen wird das Ganze auch gebaut. Wenn wir in die evangelikale Welt auch hineinschauen und hier fragen würden, was sagen eigentlich so die evangelischen Kirchen zu dieser Frage? Und ich denke, dass viele nicht der Meinung sind, dass Jesus Christus auf Petrus seine Gemeinde baut, sondern man hat hier durchaus, denke ich, mehr die Antwort in Vers 16 auch, ja, dass man sagt, ja, auf das Bekenntnis des Petrus, darauf baut Jesus Christus seine Gemeinde. Auf das Bekenntnis, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes auch ist. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt hier so diesen Ausdruck nehmen, was meint Jesus vielleicht noch weiter auch mit diesem Ausdruck? Und wenn wir in das Griechische auch hineingehen, dann hat der Herr Jesus hier ein Wortspiel gebraucht. Ein Wortspiel in dem Sinne, wir kennen ja aus der Schrift heraus, zum Beispiel Johannes 1, Vers 42, wie Petrus mit Jesus begegnet ist und wie er dem Petrus einen Namen gegeben hat. Wir lesen Johannes 1, Vers 42, als Jesus ihn sah, sprach er, du bist Simon, der Sohn Jonas. Also er hieß Simon, der Sohn Jonas. Und dann sagte Herr Jesus, du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt. Und jetzt kommt es darauf an, in welche Übersetzung wir nachschauen. Es gibt manche Übersetzungen, zum Beispiel Luther 1912, sie schreibt in Klammer, du bist Fels. Andere Übersetzungen sagen anstatt Fels einfach Stein. Und das trifft, meine Lieben, eher auch diesen Ausdruck. Ja? Für uns ist, die wir vielleicht die Luther-Übersetzung lesen oder die uns geläufiger ist, wir verbinden mit Petrus, dass Kephas einfach ein Fels ist. Aber die bessere Übersetzung ist mehr, dass Petrus eigentlich als Stein beschrieben wird. Und natürlich, ein Stein, der kann klein sein, der kann etwas größer auch sein. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Stein und einem massiven Felsen. Und dieses Wortspiel, was der Herr Jesus jetzt gebraucht hat, und zwar, er hat jetzt in dem Sinne ausdrücken wollen, du bist Petrus, also Petrus, und der Fels, das heißt eigentlich im Griechischen Petra. Kein großer Unterschied, würde vielleicht der eine oder der andere meinen, aber es ist doch, meine Lieben, ein riesengroßer Unterschied. Und ich bin überzeugt, dass ja, Petrus selber, aber auch all die anderen Jünger, sie haben diesen Unterschied zwischen Petrus und Petra sehr, sehr gut verstanden. Dieses Wortspiel einfach. Und was Jesus eigentlich ausdrücken wollte, wenn wir hier diesen massiven Felsen vor uns haben, dann können wir sagen, Petrus, das ist ja ein kleiner Stein nur. Aber dieser Felsen, der symbolisiert ja Jesus Christus. Ja? Und auf diesen Felsen, wenn wir hier schauen, jetzt oben, da ist jetzt einfach eine Skizze einer Kirche abgebildet. Und da sollte ja eigentlich nur, jedes Bild hat ja seine Schwächen, wir können das nicht in dem Sinne ganz biblisch abbilden, aber es soll bedeuten, dass die Gemeinde Jesu Christi, sie steht auf Jesus Christus, auf diesem Felsen. Und im Vergleich dazu sind all die anderen Götzen, die eben vor dem Felsen auch stehen, im Prinzip klein und auch nichtig. Weil die Gemeinde, das haben wir ja vor 2 Wochen betrachtet, das ist ja wie dieser große Stein in Daniel, ja, der dann vom Berg herabgeworfen wird und der die ganze Welt auch erfüllen wird. Aber nun wollen wir uns einfach mal anschauen, diese Aussage, ich will bauen meine Gemeinde. Und wenn der Jesus sagt, ich will bauen, dann meint er das tatsächlich auch so, wie es hier auch geschrieben steht. Das heißt, Jesus Christus, er ist der Architekt. Jesus Christus, er ist derjenige, der die ganze Pläne gezeichnet hat. Jesus Christus ist eigentlich derjenige, der tatsächlich auch seine Gemeinde erbaut. Wir werden den Gedanken noch etwas später streifen, aber wir lesen hier nirgends, dass Jesus sich an die Jünger gewandt, ja, gesagt hat, ihr werdet mal die Gemeinde bauen. Das steht hier so nicht, ja, sondern aus dem ganzen Kontext geht es ganz klar heraus, Jesus Christus baut seine Gemeinde. Und wir werden zum Schluss noch auch dieses vielleicht vordergründigen, vielleicht Widerspruch irgendwie dann doch auch auflösen. Wir wollen weitergehen, wenn es heißt, ich will meine Gemeinde bauen, dann ist es ganz klar der Wille des Herrn gewesen. Und wisst ihr, dieser Wille, wenn wir so in die Evangelien auch reingehen, wie oft hat der Herr Jesus gesagt, ich sage jetzt mit meinen Worten, ich bin hierher gekommen auf die Erde, nicht um meinen Willen zu erfüllen, sondern den Willen des Vaters. Aber es ist ja doch ein Gott Und darum der Heilsplan, der ja schon vor Grundlegung der Welt zurechtgelegt wurde, der hat ja diesen Willen Gottes eingeschlossen, dass der Herr Jesus auf die Erde kommen soll, sein Leben für uns lassen soll und dass daraus alle Menschen, die es im Glauben annehmen, Vergebung der Sünden auch empfangen, dass sie nicht einfach jeder für sich irgendwie dahin leben soll, sondern die Kinder Gottes, sie sollen zusammen diese Versammlung, diese Ekklesia, sie sollen gemeinsam die Gemeinde auch bilden. Darum ist hier der Wille auch so wichtig. Es war der Wille Gottes gewesen. Und der Herr Jesus, er hat es tatsächlich auch umgesetzt. Und der Gedanke, ich will bauen, was bedeutet das für uns? Meine Lieben, es ist so tröstlich. Durch alle Jahrhunderte hindurch. Es gibt immer unterschiedliche Phasen. Ja, wenn wir in die Geschichte reinschauen, Phasen, wo die Gemeinde sozusagen in die Blüte kommt, wo man merkt, Mensch, da sind Erweckungen, da kommen Menschen zum Glauben auch hinzu. Und das nicht nur irgendwie Einzelne, sondern wirklich in der Breite auch. Oh, da sagen wir natürlich, da baut Jesus seine Gemeinde. Sein Wille ist ja da. Aber dann auf einmal, wenn wir in die Geschichte reingehen, gibt es Phasen, wo die Gemeinde gar nicht so sichtbar ist. Und die Frage ist, hat Jesus zu dieser Zeit nicht den Willen gehabt, seine Gemeinde zu bauen? Ja, natürlich hat er gehabt. Er hat immer den Willen, seine Gemeinde zu bauen. Und darum können wir sagen, wie sich auch die äußere, vielleicht Darstellung, auch ändern mag. An dem Willen des Herrn, seine Gemeinde zu bauen, ändert sich überhaupt nichts. Weiter ist der Gedanke, ich will bauen. Jesus, er ist tatsächlich dieser Baumeister. Er baut seine Gemeinde. Und der Gedanke, meine Lieben, der ist so wichtig für uns auch hier zu verstehen, dass nicht wir das Ganze bauen, sondern Christus tatsächlich es ist. Es ist seine Gemeinde, da kommen wir jetzt auch gleich dazu, zu dem Gedanken, wie er sagt, ich will bauen meine Gemeinde. Es ist nicht, wenn wir jetzt mehr, ich sag mal, die Universalgemeinde nehmen, dann ist es für uns eigentlich ganz klar, ja? Die Universalgemeinde, sie gehört natürlich Christus. Aber meine Lieben, wie ist es eigentlich in einer Ortsgemeinde? Kann eine Ortsgemeinde irgendeinem Prediger in dem Sinne gehören, dass er sagt, ich baue jetzt hier meine Gemeinde? Völlig unmöglich, ja? Wir können auch nicht das Ganze so auslegen, weil Menschen sind ja geneigt, dann ihre Versammlung öfters ja, gewisse Namen zu geben, die eben nicht ja, biblisch sind, weil sie vielleicht nicht die Erkenntnis haben, wie auch immer. Und so gibt es ja sehr unterschiedliche Gemeinden, die irgendwie auch mit Menschennamen benannt sind. So etwas gibt es auch. Ja? Und darum ist es für uns umso wichtiger zu verstehen, die Gemeinde, sie gehört keinem Menschen, sondern sie gehört Christus auch persönlich. Und jetzt noch das letzte Wort. Ich will bauen meine Gemeinde. Und zwar der Gedanke, Ekklesia bedeutet ja Versammlung der Herausgerufenen. Und Herausgerufene aus der Sünde, aus der Welt, das haben wir tatsächlich betrachtet, ja. Und Gott möchte nicht, Christus möchte nicht, dass jeder sich irgendwie einzeln für sich Gott dienen soll, sondern der Gedanke ist, man soll zusammenkommen und Gemeinschaft auch pflegen. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil auch dieses 18. Verses. Und es heißt ja so, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Jetzt kommen wir hier wirklich auch zu einem sehr wichtigen Punkt. Noch einmal dieses Bild auch dieser Höhle, die ja symbolisiert damals für die Menschen, dass hier ja, dass der Ort war für das Böse, können wir sagen, ein Bild für die Götzen, für die Unterwelt. Und die große Frage ist, was möchte eigentlich Jesus jetzt mit diesem Ausdruck auch den Jüngern sagen? Wenn es hier doch heißt, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ich denke, wenn ich uns so fragen würde, wie ist eigentlich unser Verständnis zu diesem Vers? Ich denke, dass die meisten wahrscheinlich sagen würden, ja, weil Christus eben seine Gemeinde baut, darum ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bestehen wird, ja, bis an das Ende und keine Macht des Teufels, kein Mensch, er kann irgendwie dazwischen funken. Niemand wird in dem Sinne die Gemeinde Gottes überwältigen. Ja, ich denke, das ist so eine Erklärung, die wir geben können. Und dieser Gedanke, er ist für uns so tröstlich. Meine Lieben, wenn Jesus sagt, er will bauen, da ist sein Wille enthalten. Er baut heute noch seine Gemeinde und wir können sagen, wie sich die Zeiten auch verändern werden, egal welche Ideologien noch kommen werden, auch auf dieser Erde, was Menschen sich vielleicht ausdenken werden, aber die Gemeinde wird keine Ideologie, Satan auch nicht überwältigen auch können. Was uns aber, und das ist jetzt der nächste Gedanke, doch etwas verunsichert, diese Ausdrucksweise, dass die Pforte der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen wird. Was bedeutet eigentlich eine Pforte? Ein schmaler Eingang. Genau, das ist mehr ein Tor, ja, wir können sagen eine Tür, das ist eine Pforte. So, und wie können wir jetzt im Prinzip etwas, wozu ist uns eine Tür, wozu uns eine Pforte überhaupt gegeben? Eigentlich mehr doch, um sich zu schützen, ja. Wenn wir reingehen irgendwo, dann machen wir die Türe zu und dann sind wir in einem geschützten auch Raum. Und die große Frage ist, wie kann das jetzt dieses Bild, dass etwas, was zum Schutz dient, dann irgendwie gebraucht werden, dass es dann die Gemeinde nicht überwältigen soll. Und auch hier, meine Lieben, ist es so wichtig, dass wir dann auch mal andere Übersetzungen zur Hand auch nehmen. Andere Übersetzungen bringen mehr den Gedanken zum Ausdruck, die Pforten werden nicht widerstehen können. Es geht um die Gemeinde, ja? Und die Pforten der Hölle, sie werden der Gemeinde nicht widerstehen können. Ja, und das ist jetzt sehr interessant, ja, diese Ausdrucksweise. Und ich möchte uns hier aus 2. Korinther 10, Verse 4 und 5 lesen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Denken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und meine Lieben, jetzt kommen wir an den Gedanken, wie muss sich eigentlich die Gemeinde auf Erden auch verhalten? Manche haben ja so die Überzeugung, ja, man kommt eben als Gemeinde zusammen, man hat Versammlungen, aber ja, man baut sich in dem Sinne nach innen auch auf. Ansonsten müssen wir sehr schauen, Mensch, Satan, er möchte uns versuchen, er möchte uns irgendwie verführen und da müssen wir natürlich auf der Hut auch sein. Ja? Und das ist natürlich auch völlig biblisch so. Aber meine Lieben, wenn wir den Missionsbefehl auch nehmen und ganz klar die Aussage, ja, Matthäus 28, dass wir hinausgehen sollen und dass wir Menschen, dass wir Völker zu Jüngern auch machen sollen? Was bedeutet das für uns? Das bedeutet ja nicht, dass wir einfach passiv irgendwie zusammenkommen, ja, und uns nur selber irgendwie erbauen, sondern das ist der Gedanke, dass die Gemeinde rausgeht. Und wenn die Gemeinde rausgeht und das Evangelium verkündigt, was soll dann bezweckt werden? Dass Menschen, die noch in Sünde verstrickt sind, sie sollen eben in das Reich des lieben Sohnes auch versetzt werden. Das heißt, die Gemeinde, sie hat auch diese aktive Seite, dass sie hinausgeht, dass sie predigt das Evangelium und dass Menschen, die im Machtbereich Satans sind, dass sie aus diesem Machtbereich sozusagen genommen werden und dann auch zu der Gemeinde hinzugetan auch werden. Darum ist diese Aussage jetzt aus dieser Sicht, dass die Pforte der Hölle, sie wird nicht widerstehen können. Nicht widerstehen können. Und meine Lieben, wenn wir diesen Gedanken uns wirklich zu Herzen nehmen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist so viel Freude, da ist so viel Mut auch dahinter, wenn wir hinausgehen und die frohe Botschaft auch bringen. Und wenn Menschen gebunden sind in Sünde, dann ist Jesus Christus, ja, dann ist das Evangelium immer noch stärker, ja, als die Gebundenheit Satans. Und wir merken natürlich und sagen, was erzählt er uns jetzt? Wir gehen auf Mission, wir machen doch unseres. Und wie viele Menschen bekehren sich? So passt es überhaupt zusammen? Und wir müssen wiederum sagen, meine Lieben, es gibt Phasen, ja, in der Geschichte, wo Erweckungen sind und wo der Mensch von sich aus nichts dazu beigetragen hat, aber diese Zeiten, diese Veränderung bewirkt alleine Gott. Es wird das gleiche Wort verkündigt und auf einmal bekehren sich Menschen in Scharen. Und dann gibt es Phasen, wo es irgendwie so tröpfelsweise erscheint. Ja? Man macht, man tut, man arbeitet und es sind so einzelne Seelen, die dann irgendwie dazukommen. Aber bedeutet es, dass das Wort Gottes ungültig ist? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und meine Lieben, umso mehr in dieser Zeit, wenn wir nicht diesen sichtbaren Erfolg haben, brauchen wir ja eine Grundlage, dass wir die Arbeit überhaupt machen können. Und die Grundlage besteht darin, dass wir im Namen Jesu hinausgehen und in diesem tiefen Bewusstsein sind, mein Auftrag ist eigentlich nur das Wort weiterzusagen. Ich werde nicht daran gemessen, wie viele Seelen sich bekehren, aber ich werde persönlich daran gemessen, wie ich oder ob ich überhaupt das Wort weitergegeben habe oder nicht. So, aus diesem ganzen Zusammenhang sehen wir, Jesus Christus erbaut seine Gemeinde unabhängig von den Zeiten durch alle Jahrhunderte auch hindurch. Aber nun wird für die Gemeinde, werden uns unterschiedliche Schattenbilder auch gebraucht. Und ein Schattenbild, das passt jetzt sehr gut auch zu dem Thema Bauen, das finden wir in Epheser 2 und hier Verse 19 bis 22. Da sagt Apostel Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier möchte der Apostel Paulus uns für die Gemeinde ein Bild eines Hauses oder eines Tempels auch zeigen. Und ich habe uns jetzt ein symbolisches Bild auch mitgebracht. Und zwar ganz unten, die unterste Schicht, da wird ja Jesus Christus als Eckstein beschrieben. in unseren Versen auch. Ja? Und das ist hier so abgebildet, dieses Massiv, ganz unten, das Fundament, das ist Jesus Christus. Aber dann wird uns gesagt, dass weiter noch eine Schicht kommt, und zwar der Apostel und der Propheten. Und weiter wird das Haus erbaut aus einem jeden einzelnen Stein, ja, was symbolisiert jedes Kind Gottes auch. Und jetzt, meine Lieben, ist die Frage, warum gibt es zwischen Christus, der das Fundament ist, der Eckstein, warum gibt es hier noch diese Schicht der Apostel und der Propheten? Ist es etwas Besonderes, was uns hier so mitgeteilt wird? Ist hier der Gedanke, dass wir vielleicht doch irgendwie auf Menschen bauen sollen? Jeder Prophet, jeder Apostel, sie sind uns namentlich genannt. Ist hier dieser Gedanke gemeint? Und ich denke, wir müssen sagen, keineswegs. Alle Propheten vom Alten Testament heraus und auch nachher die Apostel, was haben sie gemacht? Sie haben nur das verkündigt, was Gott ihnen in den Mund auch gelegt auch hat. Und wir fassen das Ganze und verstehen das sehr gut. Ja, wir haben die Bibel vor uns. Wir lesen diese Bibel. Und darum können wir sagen, dieser Grund, der hier auch beschrieben ist, das ist das Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes nennen, dann müssen wir sagen, das ist ja auch sofort Jesus Christus hier gemeint. Sprich, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt keinen anderen Grund als Jesus Christus. Und dieses Bild, was uns jetzt die Bibel gibt, dass die Gemeinde ein Haus ist, das aus einzelnen Steinen aufgebaut wird, ich denke, das werden sogar die Kinder gut nachvollziehen können, oder? Viele von euch haben mit Legosteinen in ihrer Kindheit zu tun gehabt, ja, und so nimmt man eine Unterlage, das Fundament, und dann fängt man eben ein Legostein nach dem anderen zu bauen. Und so entstehen Wände, ja, und so kann man ein wunderbares Gebäude auch aus Legosteinen auch machen. Und Jesus Christus, er möchte seine Gemeinde in diesem Sinne bauen. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu diesem Gedanken, wie ist es, baut wirklich Jesus Christus alleine oder dürfen wir da auch irgendwie mitbauen? Ich habe uns einen Vers mitgebracht aus 1. Korinther 3 von Vers 9. 1. Korinther 3 von Vers 9, da sagt Apostel Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt, als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wunderbare Verse, die jetzt diese Wahrheit noch einmal auch zum Ausdruck bringen. Jesus Christus, er ist das Fundament, er ist tatsächlich der Eckstein. Aber jetzt der Gedanke, sagt nicht Apostel Paulus, dass wir auch mitbauen? Wie können wir jetzt das Ganze irgendwie in Einklang bringen? Meine Lieben, wie ist es, wenn wir jetzt ganz praktisch betrachten? Jesus Christus, er nimmt einen Stein, ja, weil der Stein ist ja ein Bild für einen Menschen. Er nimmt diesen Menschen, diesen Stein und fügt ihn dann in sein Haus, in die Mauer auch hinein. Und jetzt die Frage, wer hat diesen Stein überhaupt geschaffen? Haben wir Menschen da irgendwas dazu beigetragen? Schon im Natürlichen, ja, ist es so, diese ganzen Rohmaterialien, die Menschen so einfach nehmen und daraus Steine auch machen. Wer hat das Ganze geschaffen? Ja, Gott selber hat es geschaffen. Und so ist es auch im Geistlichen. Gott hat jeden Stein, jeden Menschen überhaupt geschaffen. Und er nimmt jetzt diesen Stein, ja, aus dem Reich der Finsternis und fügt ihn in sein wunderbares Haus, in den Tempel auch hinein. Wer macht diese Tätigkeit? Wir können sagen, wieder Christus, ja? Wieder Christus. Christus alleine, er kann Leben geben, diesen bildlichen Steinen. Und darum versetzt auch Christus diese Steine in sein Haus. Und dann geht es aber weiter. Wir haben doch Hinweise, dass wir dem Ebenbild Christi als Kinder Gottes ähnlicher werden sollen. Wer arbeitet an uns als Steinen? Wir müssen sagen, es arbeitet wieder Christus an uns. Und natürlich haben wir jetzt diese menschliche Seite, was ich ja schon ganz kurz erwähnt habe. Unser Auftrag, unsere Aufgabe ist eigentlich nur, das Evangelium den Menschen weiterzugeben. Das ist unser Auftrag. Aber wir können in dem Sinne nicht sagen, wir bauen die Gemeinde. Unser Auftrag ist nur, das Wort weiterzugeben, wenn wir die Arbeit nach außen betrachten. Wenn wir uns so jetzt sehen, dass wir im Haus sind und wir sind ja sozusagen lebendige Steine in diesem Haus, dann sollen wir, sagt er, das Wort uns auch mit erbauen. Was ist eigentlich unsere Aufgabe? Ich kann den anderen Stein, den kann ich nicht bauen in diesem Sinne, ja? Sondern was Gott möchte, dass wir wiederum zur Gemeinschaft beitragen. Dass wir ein Zeugnis sagen, wenn wir zusammenkommen, dass wir ein Gebet sagen, Gottes Wort sagt, dass wir Psalmen mitbringen sollen, sprich Lieder mitbringen sollen, dass wir gemeinsam sie singen sollen, dass wir gemeinsam das Wort betrachten. Das ist diese Erbauung, die dann stattfindet. Das heißt, ich nehme nur etwas, was Christus mir gegeben hat und gibt es eigentlich nur anderen weiter. Aber kann ich dann sagen, dass ich andere Menschen erbaue, andere Geschwister erbaue? Können wir auch nicht sagen. Ja? Und darum, meine Lieben, ist es so wunderbar auch zu sehen, dass Christus tatsächlich der Architekt ist. Er hat den Plan festgelegt, wie er baut. Christus ist der Erbauer seiner Gemeinde. Und darum, meine Lieben, diese Zusammenhänge auch zu sehen, und wir haben jetzt nicht die Zeit natürlich, wir könnten jetzt die menschliche Seite noch viel, viel stärker jetzt nochmal auslegen, das ist jetzt nicht die Zeit. Heute war der Gedanke gewesen, dass Christus seine Gemeinde baut. Und für mich persönlich, als ich mich mit diesem Thema befasst habe, habe ich mich tatsächlich reflektiert. Es gibt Phasen im Leben, wo man meint, der Gemeindebau, der stockt irgendwie, er geht nicht so richtig voran. Und diese Phasen, die muss man auch sehen, ja, die muss man beobachten und sich fragen, an was liegt es natürlich? Und umso tröstlicher ist aber der Gedanke, dass Jesus Christus nie aufhören wird, seine Gemeinde zu bauen. Egal wie das nach außen auch aussieht, Jesus Christus, er baut weiter seine Gemeinde. Das wollen wir einfach mitnehmen, dieses Bild, und unserem Herrn und Heiland danken. Danken, so wie die Sänger des Chores gesungen haben, persönlich, aber es wird auch die Zeit kommen, wo alle Völker zusammenkommen werden und werden danken, dass Jesus Christus uns zu diesem wunderbaren Haus, zu der Gemeinde erbaut hat. Gott segne uns. Amen.